ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM am Mittwoch, den 21. Dezember 2011. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüstewelle aus dem Raum Tübingen und Reutlingen. Am Mikrofon ist Stefanie Gengenbach. Folgende Themen erwarten euch heute: Der Zusammenhang zwischen Hungersnöten auf der einen und Reichtumsproduktion auf der anderen Seite. Kontratom, das Informationsnetzwerk gegen Atomenergie. Weitere Zusammenstöße auf dem Tahrirplatz in Ägypten. Auch diese Weihnachten wird wieder für die Hungernden in der Welt gespendet. Täglich verhungern, wie man den einschlägigen Berichten entnehmen kann, etwa 35.000 Menschen, vorwiegend in der südlichen Hemisphäre. Sicher nicht deswegen, weil es irgendwo an Lebensmitteln fehlen würde. Aber warum dann? Ein Kommentar vom Freien Radio Stuttgart.
Die Reihe Kein Kommentar der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Auch diese Weihnachten für die Hungernden in der Welt gespendet. Warum Hungersnöte und Reichtumsproduktion zusammengehören. Wenn täglich, wie man den einschlägigen Berichten entnehmen kann, etwa 35.000 Menschen verhungern, vorwiegend in der südlichen Hemisphäre, dann sicherlich nicht deswegen, weil es irgendwo an Lebensmitteln fehlen würde. Der Welternährungsfonds, die UNESCO und andere zuständigen Organisationen sprechen das immer wieder einmal aus. Es gibt auf dem Globus genug Lebensmittel für alle. Und im Bedarfsfall wäre auch noch eine Ausweitung der Produktion möglich. Die Produktionsmethoden sind so weit entwickelt, die Produktivität ist so hoch, dass es geradezu lächerlich ist, wenn dann doch immer wieder einmal irgendein Naturphänomen für den Hunger verantwortlich gemacht wird. Das Problem ist auch nicht, dass die Lebensmittel nicht dort sind, wo gehungert wird. Im Gegenteil, es kommt vor, dass Tausende verhungern, während die Lebensmittel sogar in ihrer Nachbarschaft vorhanden sind. In gut gefüllten und ebenso gut gesicherten Lagerhäusern. Den Grund, warum diese Leute verhungern, kennt jeder. Sie haben kein Geld, um sich das Nötigste zu kaufen. Dasselbe gilt auch für das Wohnen, die medizinische Versorgung, die Bildung und so weiter. Ohne Geld ist ihnen das alles verschlossen. Dass sie ohne Geld nicht leben können und dass sie zugleich an Geld nicht herankommen, also arm sind und bleiben, hat seinen Grund nicht in einer ungerechten Verteilung des Geldes, weswegen übrigens noch so viel Spenden daran nichts ändern. Es hat den einen Grund, es ist die weltweit durchgesetzte Herrschaft des Kapitals. Der Hunger, den die Leute früher erleiden mussten, war auf ungünstige Naturumstände oder auf unzureichende Produktionsmittel zurückzuführen. Jetzt sind sie damit konfrontiert, dass jedes Lebensmittel und insbesondere jedes Produktionsmittel einen Eigentümer hat, der darauf besteht, dass man für seine Ware einen Preis bezahlt. Es sind Geschäftsleute aus den Zentren des Weltkapitalismus. Die treten mit einem Kapital an, in dem ganz unvergleichbare Mittel der produktiven Ausbeutung der Natur stecken. Und sie haben die jetzigen Hungerregionen daraufhin besichtigt und sich entsprechend über sie hergemacht, welche Gewinne dort zu erzielen sind. Inwiefern sich also aus einem Kapitalvorschuss ein Kapitalüberschuss herauswirtschaften lässt. Damit haben sie es, wie zu besichtigen ist, zu einem absurden Gegensatz gebracht. Einerseits gibt es eine Überfülle an Lebensmitteln, auf der anderen Seite eine wachsende Masse von Hungertoten. Die Armen dieser kapitalistisch durchorganisierten Welt können sich das Lebensnotwendige nicht kaufen. Wenn sie aber darauf angewiesen sind, es sich zu kaufen, heißt das auch, es fehlen ihnen die Produktionsmittel, um ihren Bedarf selbst zu befriedigen. Grund und Boden, Werkstätten, Maschinen, Rohstoffe, all diese Quellen des Reichtums gehören jemandem und werden nur gegen Geld herausgegeben. Eine selbstständige Ernährung kommt ohne Verfügung über Land und Arbeitsinstrumente nicht zustande. Das müssen all die erfahren, die versuchen, sich immer noch mit den herkömmlichen Methoden selbst zu versorgen. Jahrhundertealte Lebensweisen werden zunehmend unmöglich, weil sie am Eigentum scheitern. Nomaden können ihre Art der Viehzucht nicht mehr fortsetzen, wenn Grundeigentümer Zäune bauen, Staaten Grenzen ziehen und Kämpfe ihnen den Weg versperren. Kleinbauern werden verdrängt und enteignet zugunsten von weltmarktfähigen Plantagen, großflächigen Bergwerken oder Staudämmen, sodass ihnen nur noch die schlechtesten Böden zur Bewirtschaftung übrig bleiben. Alteingesessene Kleinhandwerker haben keine Chance gegen die industriellen Produkte der Weltkonzerne und können oft nur noch in den Nischen der Tourismusbranche weiter existieren. Wer überhaupt noch über irgendwelche Werkzeuge oder Rohstoffe verfügt, hat keine Chance gegen die überlegene Produktivität des Kapitals. Zusammengefasst: Die herkömmlichen Weisen, sich einen Lebensunterhalt zu verschaffen, sind zerstört worden. Man kann sich damit also kein Geld beschaffen. Das ist nur von denen zu bekommen, die einem die Existenzgrundlage unter den Füßen weggezogen haben. Genau darauf werden sie von den Regierungen, die in diesen Hungerregionen das Sagen haben, verpflichtet. Diese Staaten stellen ihr Land und ihre Menschen in den Dienst der heute einzig zeitgemäßen Staatsräson. Sie setzen auf das private Eigentum, das Kapital und seine Vermehrung, weil sie sich davon dauerhafte Quellen ihrer staatlichen Bereicherung versprechen. Sie bieten dem Kapital ihre Rohstoffe zur Ausbeutung an, sofern vorhanden, und wenn das nicht geht, ihr Territorium, mit dem die auswärtigen Pächter oder Käufer dann machen, was sie wollen. Das Volk wird darauf festgelegt, sich als Arbeitskräfte dafür dienstbar zu machen, dass das im Land angelegte Kapital seinem Eigentümer Profit bringt. Wer nicht zu den wenigen Reichen gehört, für den soll Geld verdienen durch Lohnarbeit der einzige Weg sein, sich einen Lebensunterhalt zu beschaffen. Um das auswärtige Kapital ins Land zu ziehen, richten sich diese Staaten als Angebot dafür her. Indem sie das tun, setzen sie das fort oder setzen sie es überhaupt erst richtig in Gang, was eben als Zerstörung der herkömmlichen Weisen, sich einen Lebensunterhalt zu verschaffen, skizziert wurde. Zum Beispiel dann, wenn für die Bedürfnisse des auswärtigen Kapitals eine moderne Infrastruktur hochgezogen wird, die über Lebensgrundlagen der Bevölkerung einfach hinweggeht. Oder dann, wenn an auswärtiges Kapital oder auch Nationen Land verpachtet oder verkauft wird, auf dem die dort Ansässigen dann nichts mehr zu suchen haben und so weiter. Ob und in welchem Umfang der Lebensunterhalt sowohl der Volksmassen als auch der Staaten möglich ist, hängt dann freilich vollständig davon ab, welche Rechnungen die Eigentümer der Produktionsmittel anstellen. Aus dieser Abhängigkeit sind die Staaten, die früher einmal optimistisch Entwicklungsländer genannt wurden, nie herausgekommen. Im Gegenteil, manche von ihnen haben sich in dieser Abhängigkeit zu sogenannten Failed States, also gescheiterten Staaten, entwickelt. Überall sind die zur Lohnarbeit gezwungenen Massen vom Land in die Städte gewandert, versammeln sich dort in riesigen Slums und sind ein einziges Zeugnis davon, dass der Bedarf an Arbeit, die den Herren des Kapitals einen Lohn wert ist, überhaupt nicht zu dem Geldbedarf der Massen dort passt. So leben die meisten von dem bisschen Geld, das bei der kapitalistischen Benutzung ihres Landes so nebenbei abfällt, für sogenannte Dienstleistungen. Abgesehen von den wenigen, die für die paar profitablen Firmen gebraucht werden, ist der Großteil der lokalen Bevölkerung dafür nicht nötig und ist vom Standpunkt des weltweiten Geschäfts ebenso wie von dem ihrer Regierung einfach überflüssig. Millionen von Leuten landen auf diese Weise in der absoluten Überbevölkerung des Weltkapitalismus. Sie sind vom Standpunkt des Kapitals überflüssiges Menschenmaterial, also verhungern sie. Die Wirtschaftsweise, die sie kaputt macht, geht aus von den Zentren des Weltkapitalismus, den sogenannten Industrieländern. In diesen Ländern wird mit den Abhängigen grundsätzlich auch nicht anders umgesprungen. Auch hier ist ständig ein Teil der Arbeiter ohne Beschäftigung und daher vom Abstieg ins Elend bedroht oder betroffen. Jährliche Armutsberichte dokumentieren die Normalität von Armut. Sie gehört auch in den reichen Ländern, nicht nur ausnahmsweise dazu. Als ständige Drohung ist sie die Grundlage für diszipliniertes Arbeiten der Beschäftigten, also eine Produktivität für die Wirtschaft. Auch in den öffentlichen Debatten bestätigen Politiker, Wirtschaftsführer und andere Fachleute, wie wichtig es für eine kapitalistische Marktwirtschaft ist, dass die Versorgung des lohnarbeitenden Volks mit Geld möglichst knapp gehalten wird. Gerade eine Exportweltmeisterschaft braucht unbedingt niedrige Löhne. Lohnerhöhungen kommen eigentlich in keiner Konjunkturphase in Frage. Sozialausgaben des Staates sind immer zu hoch. So wird mitgeteilt, dass auch der Reichtum der erfolgreichen Staaten auf der Armut der Bevölkerung beruht, die außer ihrer Arbeitskraft sonst nichts hat. Ihr Leben mag relativ besser sein im Vergleich zu verhungernden Wüstenbewohnern, aber das kann einen nun wirklich nicht versöhnen mit dem brutalen Umgang von Staaten und Unternehmen mit den noch ärmeren weltweit.
Ein Interview mit Kontra-Atom-Mitarbeiter Jan Becker über Hintergrundinformationen und Analysen zum Thema Atomenergie. Ein Beitrag von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Du bist die Kontaktperson für die Seite kontratom.de. Deshalb habe ich dich jetzt am Telefon. Und ihr habt regelmäßig Nachrichten rund um das Thema Atom, Atomkraft, auch Atomlügen, Atomwaffen, alles Mögliche findet man auf eurer Seite. Kannst du mal erzählen, was eigentlich Kontratom ist? Wer steckt dahinter, beziehungsweise wie finanziert ihr euch?
Ja, im Prinzip das eben gespielte Stück, das hat ja schon viele, viele Kritikpunkte an der Atomkraft drin gehabt. Und wir beschäftigen uns genau mit diesen Kritikpunkten eigentlich jeden Tag. Also das heißt, du hast die Nachrichten schon genannt. Wir schauen, was ist so täglich los und stellen das dann oder versuchen zumindest, das täglich in den Kontext unserer Kritik zu stellen. Ja? Das heißt, wer sagt was auf der Welt, wo passiert was? Und was ist daran entsprechend, also im Rahmen der Atomenergie zu kritisieren? Das heißt, wir versuchen, die Geschehnisse zu analysieren und dann daraus eine Argumentation zu erarbeiten. Also schauen auch mal hinter die Kulissen, setzen das vor allen Dingen in Bezug auf, meinetwegen, politische Aussagen, die schon ein bisschen zurückliegen, schauen mal, wer hat wann was gesagt und so. Und daraus ergibt sich dann meistens ein ganz anderes Bild, als uns aktuell durch die Medien dann vermittelt werden soll.
Ja, aber ihr bezieht eure Informationen eigentlich auch aus den Medien, oder?
Das ist richtig. Natürlich müssen wir uns auch informieren und das ist in erster Linie, sind das natürlich alle möglichen Medien. Aber wir blicken dabei natürlich auch auf völlig unterschiedlichste Medien, so dass man erstmal einen Überblick erhält und ich sag mal so, dann schaut man in die Bild oder in die Taz und dann führt man das mal zusammen. Und dann, wie gesagt, schaut man auch mal in die Archive und bestreitet ein bisschen den Rest mit Wissen, ruft auch mal einen Spezialisten an. Und daraus ergibt sich dann, wie eben schon gesagt, oft ein völlig neues Bild. Also als aktuelles Beispiel hier im Wendland, wo ich ja auch herkomme, die Diskussion um Gorleben. Ja, nun hat Herr Röttgen sich hingestellt, hat gesagt, wir machen hier einen Baustopp. So, das klingt erstmal toll. Ja, dann gibt es auch erste Stimmen, die dann denken, so Gorleben ist jetzt vom Tisch. Nur mit dem Hintergrundwissen, dass halt parallel da weiter an Gutachten gearbeitet wird und eigentlich die Durchsetzung von Gorleben nur ein bisschen aufgeschoben wurde, ja, das muss man dann halt wissen und das muss man dann auch dazu schreiben. Und dann ergibt sich plötzlich, wie gesagt, ein ganz anderes Bild. Ja, also dass hier in Gorleben eigentlich auch, also trotz ruhender Arbeiten, meinetwegen unter Tage, trotzdem jeden Tag weitergearbeitet wird, dass Gorleben ein Atommüllendlager werden kann. Ja? Mhm. Das heißt, diese Vermittlung, die unserer Ansicht nach in der Öffentlichkeit ja auch im Rahmen von Störfällen oder was auch immer verharmlosend oder vertuschend gewollt ist. Ja. Genau dem versuchen wir halt einfach ein bisschen entgegenzuarbeiten.
Das hört sich nach viel Arbeit an. Kriegt ihr das in irgendeiner Weise vergütet?
Also es ist natürlich viel Arbeit, na klar, aber zu Zeiten, in denen irgendwie auch viel passiert auf der Welt, ist es dann oft oder manchmal auch viel zu viel Arbeit. Es sind auch nur wenige Personen, die da so dahinter stecken, und vergütet kriege ich persönlich das, zum Beispiel, indem ich Bewegungsarbeiter geworden bin. Ich suche mir dann Menschen, die diese Arbeit, ich sag mal so, gut finden, die daran einen Mehrwert sehen, für sich oder für die Bevölkerung allgemein, und die unterstützen mich dann monatlich finanziell. Ja, wie das alles funktioniert, kann man auf unserer Webseite auch nachlesen. Ja, also man kann da einmalig, oder das ist dann natürlich für die weitere künftige Arbeit noch von viel größerem Vorteil, dann auch regelmäßig, also monatlich, mir dann einen kleinen oder etwas größeren Geldbetrag zukommen lassen, unterstützt damit dann halt diese tägliche Arbeit, sieben Tage die Woche und eigentlich rund um die Uhr.
Ja, wenn ich jetzt auf die Internetseite anschaue, da habe ich erstmal oben so ein Wechselbild. Da blinkt das rüber von Wie radioaktiv ist deine Bank, dann alles Lüge, Atomausstieg die Wahrheit, und weiter zu Anwendungen gegen ein Atom. Ein geplantes Kraftwerk in Holland. Danach sind dann die Nachrichten. Kraftwerksprojekte gekippt ist die aktuelle von gestern. Von Wochenende: neue Hermes-Bürgschaftsanfragen zeigen Halbherzigkeit des deutschen Atomausstiegs. Also es ist ja ziemlich viel los. Atomprogramm in Polen verhindern, da haben wir auch vor kurzem mit dem Umweltinstitut gesprochen. Also Einwendungen kann man aber auch gegen ein AKW in Holland machen.
Und richtig, vor allen Dingen ist die große Schweinerei, um da gleich mal einzugreifen, dass ein deutscher Energiekonzern, nämlich RWE, damit drinsteckt. Ja, und deswegen sehen wir gerade auch in Deutschland die Notwendigkeit, dass gegen dieses Projekt, was da in Holland eben dem bestehenden Kraftwerk gebaut werden soll, zu protestieren. Ja.
Also der angebliche Ausstieg von den deutschen Energiekonzernen wird da noch nicht mit vollzogen, und auch die Regierung zeigt da eher Halbherzigkeit, wie man bei euch nachlesen kann.
Genau, das ist der Punkt. Auch ich denke mal, auch eine Motivation, denn sicherlich haben viele von uns sich nach Fukushima und dann auch dem Ausstieg, dem sogenannten Ausstieg in Deutschland, erstmal gedacht, so, jetzt ist die Atomkiste ja eigentlich für uns alle erledigt. Wir haben ja diese Situation 2000 mit dem rot-grünen Atomausstieg auch schon mal gehabt, ja, dass eigentlich große Teile der Bevölkerung in dem Glauben geblieben sind, jetzt hat sich das erstmal erledigt. Die Atomkraftwerke werden nach und nach abgeschaltet. Jetzt wird sich ja sogar hingestellt und gesagt, wir lösen jetzt dieses Endlagerproblem. Also dass eigentlich das mit der Atomenergie gelöst ist, sage ich mal so. Ja. Und dass das einfach nicht der Fall ist, sondern dass uns da was suggeriert wird, was mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Damit beschäftigen wir uns täglich natürlich. Denn das ist letztlich eine Motivation, weshalb wir das alles machen. Ja, also wenn wir jetzt einen Atomausstieg hätten und das Atommüllproblem wäre gelöst, ja, dann könnten wir uns ja alle zurücklehnen und sagen, dann brauchen wir nicht mehr protestieren. So. Aber dass auch die Menschen diese Propaganda, nenne ich sie mal platt, nicht glauben, das haben wir jetzt beim Castortransport hier im Wendland gesehen, denn es waren einfach unglaublich viele Menschen wieder hier. Viel mehr Menschen, als auch prognostiziert waren. Ja. Und das auch als weitere Motivation, sich damit auseinanderzusetzen, was da in der Atomkiste täglich eigentlich schiefläuft. Und dabei entstanden ist dann halt diese Serie, jetzt mittlerweile 24-teilig, die Wahrheit zum Atomausstieg in Deutschland.
Das zu finden auf www.kontratom.de. Kontratom mit C geschrieben und das Ganze in einem Wort. kontratom.de.
In Ägypten gehen die Proteste weiter. Vor allem junge Menschen geben sich nicht mit ein paar Zugeständnissen zufrieden, sondern wollen wirkliche Veränderungen im Land. Und sie wollen das Ende des obersten Militärrats. Das Militär nämlich steht schon lange nicht mehr auf der Seite der Bevölkerung, sondern schlägt Proteste nieder, inhaftiert und foltert. Ihr hört nun mehr zu den Zusammenstößen der letzten Tage auf dem Tahrirplatz in Kairo. Ein Beitrag von Radio Z aus Nürnberg.
Seit Freitag gehen die ägyptischen Sicherheitskräfte gewaltsam gegen Demokratieaktivistinnen in Kairo vor. Am gestrigen Montag warf das regierende Militär den Demonstranten eine Verschwörung vor. Sie hätten das Parlament niederbrennen wollen. Im Gespräch mit Radio Korax aus Halle blickt der Nahostwissenschaftler Hannes Bode auf den Beginn der heftigen Proteste zurück.
Am Freitag gingen starke Einheiten der Militärpolizei gegen eine Sitzdemonstration vor. Dabei gingen sie mit Wasserwerfern, Tränengas, Schlagstöcken und auch mit Schusswaffen vor. Im Laufe der Auseinandersetzungen, die sich entwickelten, nachdem ein Demonstrant von der Polizei verprügelt worden war und es daraufhin zu Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und den Sicherheitskräften kam. Im Laufe dieser Auseinandersetzungen wurden die Demonstranten von umliegenden Gebäuden, auch Regierungsgebäuden, Sicherheitskräften und von Zivilisten oder Sicherheitskräften in Zivil mit Gegenständen beworfen, mit Steinen von den Dächern, mit Molotow-Cocktails und verschiedene Armeeoffiziere setzten auch Schusswaffen gegen die Demonstranten ein.
Dabei wurden viele Menschen verletzt und bisher mindestens 14 getötet. Bis zur Stunde dauern die Auseinandersetzungen an. Auf dem Tahrirplatz in Kairo gingen Sicherheitskräfte heute früh erneut gegen DemonstrantInnen vor, mit weiteren Verletzten. Hunderte DemonstrantInnen widerstanden dem Versuch der Militärs, den Platz mit Schusswaffen, Schlagstöcken und Tränengas zu räumen. Daraufhin fielen Schüsse. Auch hatten Demonstranten versucht, eine Mauer einzureißen, die das Parlament von dem Platz abschirmt. Sie wollten verhindern, dass die vom Militärrat eingesetzte Übergangsregierung von Ministerpräsident Kamal Al-Ghansouri dort ihre Arbeit aufnimmt. Die Menschen auf dem Tahrirplatz fordern eine schnelle Ablösung des herrschenden Militärrats. Immer wieder versuchten frisch gewählte Parlamentarier zu vermitteln. Doch selbst sie wurden von den Militärpolizisten angegriffen und bedroht.
Zudem starben verschiedene Demonstranten unter ungeklärten Umständen, wie zum Beispiel Amr Assayed, der nachdem er verhaftet wurde, im Polizeigewahrsam gestorben ist. Ein Freiwilliger der Feldlazarette vom Tahrirplatz ist erschossen worden, während er Verwundete versorgte, Ala Abdelhadi. All diese Vorkommnisse haben die Demonstranten nur dazu gebracht, noch erbitterter an ihren Versammlungsorten dort festzuhalten und diese auch zu verteidigen. Sie bewerfen die Sicherheitskräfte mit Steinen und auch Molotow-Cocktails. Die Situation ist sehr unübersichtlich. Über die staatlichen Medien gibt es keinerlei Berichte über diese Vorkommnisse. Die einzigen Kommentare, die es gibt von der Seite der herrschenden Gewalt in Ägypten, dem obersten Militärrat, ist, dass ausländische Elemente, das ist eine Bezeichnung, die eigentlich immer gewählt wird vom Militärrat, wenn irgendwo Demonstrationen stattfinden oder es Auseinandersetzungen gibt, dann werden ausländische Elemente dafür verantwortlich gemacht. Die also und Konterrevolutionäre würden die Revolution bedrohen, indem sie für Unordnung und Unsicherheit auf den Straßen sorgen würden.
Heute nun hat die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Navi Pillay die Strafverfolgung von ägyptischen Sicherheitskräften gefordert, die an der Niederschlagung der Proteste beteiligt waren. Auf dem Platz sind vor allem junge Leute, wie Angehörige der Koalition der revolutionären Jugend des 25. Januar. Ihre Forderung? Der oberste Militärrat muss zurücktreten und sie mobilisieren für eine vorgezogene Präsidentenwahl. Die Militärführung meint aber, sie habe die schweigende Mehrheit hinter sich. Am stärksten sieht sich aber die Muslimbrüderschaft in der Bevölkerung vertreten, die offizielle Wahlsieger der ersten Runde der Parlamentswahlen wurden. Vertreter ihrer Partei, der Partei für Freiheit und Gerechtigkeit, haben nun Klage gegen die Militärführer eingereicht. Auch die Muslimbrüderpartei wirft nämlich dem Militärrat vor, dass er für den Tod von Demonstranten verantwortlich sei. Der Militärrat reagierte mit harschen Worten, ähnlich der Übergangspräsident Al-Ghansouri. Er sagte, die Akteure der neuen Proteste in Kairo seien nicht die jungen Leute der Revolution, die zum Sturz Mubaraks geführt habe. Und er fügte am Montag hinzu, das ist keine Revolution, sondern eine Konterrevolution. Nahostwissenschaftler Hannes Bode.
Die einzigen unabhängigen Medien, die darüber berichten, unterliegen jetzt auch der Repression. Die unabhängige Zeitung At-Tahrir wurde beschlagnahmt am Montag, nachdem sie das Foto gebracht hatte, wie mehrere Militärpolizisten eine Demonstrantin treten, die am Boden liegt und der sie die Kleider teilweise vom Leib gezogen haben. Dieses Foto mit der Überschrift Lügner prangte auf der ersten Seite der Zeitung Tahrir, die wurde daraufhin beschlagnahmt.
Auch andere Aktivistinnen berichten von gezielten Erniedrigungen und sexuellen Belästigungen von Frauen. Die Frau, deren Bild um die Welt ging, hat die Attacke nach Angaben von ägyptischen Menschenrechtlern mit Verletzungen an Händen und Beinen überstanden. Auch Journalistinnen großer Medien und aus dem Ausland wurden in ihrer Arbeit behindert. Sie berichten von Bedrohungen, tätlichen Angriffen und dass Fotoausrüstung beschlagnahmt wurde.
Die Demonstranten, um die es sich hier handelt, ist eine sozusagen die im positiven Sinne radikale Minderheit der ägyptischen Aktivisten, die felsenfest davon überzeugt sind, dass der oberste Militärrat die Macht nicht abgeben will und auch nicht vorhat, diese Macht nach den Wahlen, die gerade in Ägypten stattfinden, abzugeben. Die Demonstranten forderten also seit Wochen auf ihren Kundgebungen das Ende der Militärherrschaft und die Übergabe aller Gewalt an eine zivile Übergangsregierung. Dabei wurden sie auch von zahlreichen Oppositionspolitikern zumindest verbal unterstützt. Im Moment sieht die Reaktion des ägyptischen Militärs unter der sozusagen Leitung des obersten Militärrates allerdings danach aus, dass das Militär zunächst für Ruhe und Ordnung in ihrem Sinne auf den Straßen sorgen will, jegliche Proteste zerschlagen will, um dann die Deutungshoheit zu haben, sowohl über den Wahlprozess als auch über die politischen Reformen und die verschiedenen Etappen von der Machtübergabe, wenn die Wahlen, die Parlamentswahlen abgeschlossen sind. Es sind dann nachher Präsidentschaftswahlen vorgesehen. Der Präsident würde dann alle Gewalten übertragen kriegen, spätestens Mitte 2012.
Bestätigt werden die Aktivisten in ihrer Einschätzung durch das brutale Vorgehen des Militärs, gedeckt von ganz oben in den letzten Tagen. Doch sie kämpfen weiter auf dem Tahrirplatz in Kairo und auch anderswo. In verschiedenen ägyptischen Städten fanden Solidaritätskundgebungen für sie und für die Opfer der Sicherheitskräfte statt.
Das war das ZIPFM vom 21. Dezember 2011, diesmal mit Beiträgen aus Stuttgart, Freiburg und Nürnberg. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt es morgen. Tschüss und macht's gut, bis dahin.